Die Aquarius hatte eine lange Irrfahrt mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen hinter sich und wurde dann in Valencia in Spanien aufgenommen, nachdem Malta und der faschistische Innenminister von Italien, Salvini, eine Aufnahme verweigert hat. Im Anschluss daran kam dann auch die zögerliche Erklärung, die bei uns rüberkam als Erklärung auch Frankreichs, sie würden dieses Schiff auch in ihre Häfen einlaufen lassen. Ich begrüße jetzt am Telefon Bernhard Schmidt, der gerade auf einer Vorbereitung einer Reise ist und noch viel zu tun hat. Erstmal schöne Grüße nach Paris, Bernhard.
Danke, hallo.
Mittag. Bernhard, wie ist die Position jetzt, nachdem die Aquarius erneut ausgelaufen ist, 141 Flüchtlinge aus Seenot gerettet hat und erneut wieder keinen Zugang findet auf irgendeinen Anliegerhafen im Mittelmeer? Ist jetzt Frankreich bereit?
Ja, es wiederholt sich eigentlich, was schon im Juni der Fall war, als ja Matteo Salvini diese Entscheidung, das Einlaufverbot in italienischen Häfen am 10. Juni verkündet hatte. Die korsische Regionalregierung, die dafür allerdings juristisch nicht die Kompetenzen hat, erklärt sich zur Aufnahme bereit. Das war die Entscheidung, also zumindest eines der Mehrheitspolitiker auf Korsika, G. Talamoni, also eines der korsischen Nationalisten heute früh. Da geht es natürlich auch um eine Machtprobe zwischen Korsika, zwischen Ajaccio und Paris. Die französische Regierung hüllt sich in Schweigen. Beim letzten Mal, also bei der Episode zwischen dem 10. Juni, dem Einlaufverbot in Italien, und dem 17. Juni, der Anlandung in Valencia, war es ja so, dass Frankreich sich weigerte, ohne große Erklärung abzugeben, dass das Boot einlaufen dürfe. Was es dann durfte, was die Aquarius da durfte, war zu Reparaturarbeiten in Marseille Halt zu machen. Die Aquarius war dann auch vorübergehend auf Werft in Reparaturwerkstatt in Marseille. Es gab auch Leute aus der Solidaritätsbewegung, die sich überlegten, da eine Demo zu veranstalten. Da riet man dann eher ab und sagte, also aus anderen Teilen der Solidarität sagte, das ruft nur Ärger hervor. Um die Leute anzulanden, durfte sie nicht landen. Sie durfte aber aus technischen Gründen vorübergehend einlaufen. Frankreich hat dann im Nachhinein 80 Leute aufgenommen. Also bei der Aquarius waren ja, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, 629 ja. Menschen an Bord. Es gab dann ein zweites Boot, die Lifeline, die ich glaube 110. Frankreich hat insgesamt von beiden Schiffen, die ihre Leute in Spanien und ich glaube zurzeit in Malta anlandeten, ja in Malta im zweiten Falle, 80 insgesamt aufgenommen. Die Position dürfte weiterhin die sein, dass Frankreich sagt, wir picken uns ein paar raus, deren sozusagen verbrieftes Asylrecht relativ sicher ist im Hinblick auf die Kriterien der Genfer Konvention. Wir lassen aber die Schiffe als solche nicht anlanden. Das war im Übrigen die Position seit Sommer 2017, also eigentlich seitdem Emmanuel Macron im Amt ist, er wurde ja am 7. Mai 17 gewählt, war das eigentlich immer die Position, dass man die Schiffe ohne großes Aufhebensdruck zu machen nicht anlanden ließ.
Nun ist ja die Fluchtroute über Italien an der französischen Grenze schon ziemlich lange dicht. Und da hat sich unter Macron auch nichts geändert.
Sich gar nichts geändert. Du meinst die Landroute zwischen Ventimiglia, genau. Also Ventimiglia auf der italienischen und Nizza auf der deutschen Seite. Da ist die Gegebenheit, also die ist seit einem Jahrzehnt zunehmend hermetisch dicht. Es spielt sich jetzt seit zwei, drei Jahren so ein, dass die Leute, also die Migranten, die Flüchtlinge, die Flüchtenden, immer größere Umwege laufen über das Hinterland der Mittelmeerküste, über die französischen Meeralpen. Das geschah zunächst im Hinterland von Nizza im Tal der Roya. Roya ist ein Fluss, der von Norden nach Süden fließt in Richtung Mittelmeer. Die Strafverfolgung, die es gab, unter anderem gegen den dadurch bekannt gewordenen Landrick Seric Herou, die betrafen auch Leute aus dieser Vallée de la Roya, aus diesem Tal. Inzwischen seit 2, 3 Jahren gehen die Leute noch größere Umwege über Briançon, das liegt wesentlich weiter im Hinterland, mindestens 50 Kilometer von der Küste entfernt. Es war ja auch so, dass im April, im Mai die Identitären, also Rechtsextreme, versuchten eine Aktion zu machen, eine symbolische Aktion, um an einem Wochenende die Alpenpässe dicht zu machen und die Migranten, also sicherlich mehr symbolpolitisch, am Durchgang zu hindern. Also die Identitären außerhalb Europa wurden da zusammengekarrt. Die hatten auch 2 Hubschrauber gemietet, allerdings unter Vortäuschung falscher Tatsachen an die Vermietergesellschaft und hatten dann eben gesagt, hier grenzendicht. Es gab dann eine Gegenaktion von linken und solidarischen Leuten, bei der 3 Leute festgenommen wurden, eine Schweizer Staatsbürger und 2 italienische, die noch auf ihren Prozess warten. Der sollte eigentlich im Juni stattfinden und wurde dann verschoben in Briançon, beziehungsweise der Bezirkshauptstadt, in Gap, glaube ich. Das wurde verschoben auf den Frühherbst und Ende September, Anfang Oktober und Ende September. Und die Reaktion der Staatsmacht unter Gérard Collomb, dem Innenminister von Emmanuel Macron, war doch sehr unterschiedlich, weil die Präfektur, also die juristische Vertretung des Zentralstaats im Departement, hatte gesagt, die Identitären hätten sozusagen die öffentliche Ordnung nicht gestört. Aber bei der Gegenaktion, bei der es darum ging, dass die Flüchtlingshelfer 100 Leute umgaben und mit sich führten, die dann durchkamen, bei der wurden die genannten Festnahmen vorgenommen.
Mhm. Wenn man jetzt insgesamt die Politik Frankreichs in der EU betrachtet, was kann man dazu vielleicht summarisch festhalten in Bezug auf die Frage von Migration und Flüchtlingsbewegung? Was ist von Frankreichs Politik für die EU da zu erwarten?
Frankreichs Politik ist da sehr elastisch. Einerseits hatte ja Emmanuel Macron schon während des Wahlkampfs einen ausgeprägt pro-EU geprägten Diskurs. Also er hat nicht versucht, sich mit EU-Schelte, die dann nach den Wahlen realpolitisch zurückgenommen wird, zu profilieren, sondern eher mit EU-euphorischen Stellungnahmen. Das bleibt eigentlich seine Linie, dass er sagt, es müsste sozusagen auf gesamteuropäischer Ebene eine Solidarität geben im Sinne der in Anführungszeichen Lastenteilung, wie ja Migrationspolitik oft dargestellt oder gesehen wird, jedenfalls im Bereich von Asylsuchenden, von Flucht zu Fluchtsuchenden. Andererseits kommt Macron den Regierungen, die eine solche Solidarität eigentlich aufkündigen, die am liebsten die Grenzen ganz verrammeln würden, die also nicht sagen, bei uns kommen unverhältnismäßig viele gemessen an Nachbarländern, sondern die sagen, die Lösung ist, dass möglichst gar keine oder viel weniger nach Europa überhaupt hereinkommen, denen baut er doch Brücken. Wobei man dazu sagen muss, die italienische rechtsextreme Regierung oder Regierung mit starker rechtsextremer Beteiligung hat ja da auch eigentlich einen ambivalenten Diskurs, weil sie einerseits an die gesamteuropäische Solidarität appelliert, um den anderen Ländern zu sagen, nehmt uns die Leute, die ankommen, ab. Andererseits ist sie eigentlich auch für das größtmögliche Dichtmachen der Tore überhaupt und für Abkommen mit Libyen, die auch durchgefochten werden, also mit menschenverachtenden Milizen und so weiter. Also Italien hatte ja schon Abkommen mit Libyen in der Gaddafi-Ära im vergangenen Jahrzehnt und die wurden ja dann fortgesetzt und auch mit Milizen und von Milizen aufgebauten, durch Milizen aufgebauten Küstenwachen eingegangen. Es gab ja den EU-Gipfel am 28. 29. Juni in Brüssel, wo es einen Kompromiss gab, der es einerseits ermöglicht, Ausschiffungszentren in europäischen Häfen einzurichten, also Hotspots einzurichten, wo die Leute festgehalten werden, bevor sie dann auf andere EU-Länder umverteilt werden. Andererseits ermöglicht der Beschluss, der dann am 4 Uhr früh in der Nacht zum 29. Juni gefasst wurde, eben auch Ausschiffungszentren oder Hotspots außerhalb der EU, also in nordafrikanischen Ländern, einzurichten. Das Problem, das die dabei haben, ist, dass es bislang keine freiwilligen Länder gibt. Also eventuell Libyen, wenn man die Milizen gut besteht.
Wenn man die Milizen,
aber Marokko
ja.
hat zum Beispiel... Marokko hatte zwar schon am ersten Gipfeltag gesagt, wir wollen das nicht bei uns. Jedenfalls der Beschluss lässt es zu. Also beide Lesarten, einerseits zu sagen, die Leute werden sozusagen vor Ort sortiert, dort wo sie ankommen in Spanien, was ja zunimmt in Italien oder Griechenland oder Bulgarien, an der Schwarzmeerküste oder auf der Landroute über die Türkei. Andererseits wird eben gesagt, aber die Lösung, die Leute außerhalb der EU gleich vor verrammelten Türen festzuhalten, die ist auch im Beschluss drin. Und Macron war da Italien sehr weit entgegengekommen. Also der erste Entwurf für den Beschluss war durch Macron und Giuseppe Conte, also den italienischen Premierminister, den parteilosen Premierminister dieser Regierung auf rechtsextremer Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung, war durch die beiden formuliert worden. Weil Conte hinterher gesagt hat, Macron habe den Beschluss falsch verstanden, weil Macron ihn vor allem im Sinne der gesamteuropäischen Lastenteilung auslegen wollte. Und Conte hat gesagt, er hat da wohl was überlesen, die Zentren außerhalb der EU sind genauso drin und Macron war wohl müde, hat er dann gesagt. Also Macron ist wohl ein Stück weit auch über den Tisch gezogen worden.
Auf jeden Fall ist er kein Hoffnungsträger für eine Bewegung, die in Deutschland sich jetzt auf Seenotrettung konzentriert.
Und mit absoluter Sicherheit nicht, zumal man einen Blick werfen muss auf das Gesetz, was in Frankreich soeben frisch verabschiedet wurde, am 1. August in letzter Lesung durch die Nationalversammlung angenommen, durch die Pro-Macron-Mehrheit. Das Gesetz ist noch nicht durch Macron unterzeichnet, einfach weil er in Urlaub ist. Das heißt, es wird bei der im Spätsommer unterzeichnet werden von ihm. Das Gesetz ist also noch nicht in Kraft, aber wird es in Kürze sein. Das Gesetz für ein effizientes Asylrecht und eine maîtrisée, also eine gemeisterte oder beherrschte Einwanderung, die vor allem Auswirkungen auf Asylsuchende hat, vor allem durch drastische Verkürzung von Verfahren und da wirklich also nicht durch Bürokratieabbau, wie man auf liberaler Seite sagen würde, sondern wirklich durch Reduzierung der Rechtsposition, etwa durch eine drastische Reduzierung von Einspruchsfristen. Ich bin selber Anwalt im Asylrecht und wenn man Einspruch gegen den einen Ablehnungsbescheid des OFPRA, also der entsprechend zum Bundesamt für Flüchtlinge in Deutschland einlegt, dann hat man einen Monat und das ist bereits kurz, weil die geflüchtete Person ja erst einen Anwalt oder eine Anwältin finden muss. Das werden künftig 14 Tage sein und danach verfällt das Einspruchsrecht. Und das ist nicht kurz, das ist dramatisch, weil außer wenn am ersten Tag bereits der Kontakt hergestellt ist zum Anwalt oder zur Anwältin, wird man schlicht keine Zeit haben. Noch dramatischer für die Rechtsposition von Geflüchteten wird es sein, dass die suspendierende, also die aufschiebende Wirkung des Einspruchs in bestimmten Fällen wegfällt, nicht in allen Fällen, aber die aufschiebende Wirkung bedeutet ja, dass die Leute nicht außer Landes geschafft werden können. Und das entfällt in drei Fällen, wo die Leute also bevor über ihren Einspruch über das Asylrecht entschieden ist, außer Landes geschafft werden können, wenn sie dann gewinnen sollten, dann in zweiter Instanz, also vor dem Nationalen Gerichtshof für Asylrecht, da können sie eben zurückkehren, wenn sie dann noch in guter Verfassung sind, wenn ihnen wirklich was droht. Die drei Fälle sind, wenn die Leute eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, also bei sogenannten Gefährdern, wenn die Leute bereits in der Vergangenheit abgelehnt worden sind, wenn das also ein Wiederholungsverfahren ist, oder bei sogenannten sicheren Herkunftsländern. Und gerade die sicheren Herkunftsländer sind, wie man in Deutschland auch weiß, eine heikle Sache.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, Bernhard, für deine umfangreichen profunden Kenntnisse, die du noch in kurz vor dem, wo du so viel noch zu erledigen hast, uns mitteilen konntest.
Ja, ich bin also ab heute Nacht in Westafrika für
ja. Also dann wünsche ich eine gute Reise dorthin.
Bitte,
bis die Tage. Tschüss.